Es wurde an die Türe geklopft, ganz leise, doch der Arzt erwachte sofort, machte Licht und erhob sich aus dem Bett. Er warf einen Blick auf seine Frau, die ruhig weiterschlief, nahm den Schlafrock um und trat ins Vorzimmer. Er erkannte die Alte nicht gleich, die mit dem grauen Tuch um den Kopf dastand. »Unserem gnädigen Herrn ist plötzlich sehr schlecht geworden«, sagte sie. »Der Herr Doktor möchte so gut sein und gleich hinkommen.« Nun erkannte der Arzt die Stimme. Es war die der Wirtschafterin seines Freundes, des Junggesellen. Der erste Gedanke des Doktors war, »Mein Freund ist 55 Jahre alt. Das Herz ist schon seit 2 Jahren nicht in Ordnung. Es könnte wohl etwas Ernstes sein.« Und er sagte, »Ich komme sofort. Wollen Sie so lange warten?« »Herr Doktor, entschuldigen, ich muss noch geschwind zu 2 anderen Herren fahren.« Und sie nannte die Namen des Kaufmanns und des Dichters. »Was haben Sie bei denen zu tun?« »Der gnädige Herr will Sie noch einmal sehen.«
»Noch einmal sehen?«
»Ja, Herr Doktor.«
»Er lässt seine Freunde rufen«, dachte der Arzt. So nahe fühlte sich dem Tode.
Und er fragte, »Ist wer bei Ihrem Herrn?« Die Alte erwiderte, »Freilich, Herr Doktor, der Johann rührt sich nicht fort.« Und sie ging. Der Doktor trat ins Schlafzimmer zurück, und während er sich rasch und möglichst geräuschlos ankleidete, stieg etwas Bitteres in seiner Seele auf. Es war weniger der Schmerz, dass er vielleicht bald einen guten alten Freund verlieren sollte, als die peinliche Empfindung, dass sie nun so weit waren, sie alle, die noch vor wenig Jahren jung gewesen. In einem offenen Wagen, durch die milde, schwere Frühlingsnacht, fuhr der Arzt in die nahe Gartenstadt, wo der Junggeselle wohnte. Er sah zum Fenster des Schlafzimmers hinauf, das weit offen stand und aus dem ein blasser Lichtschein in die Nacht herausgeflimmert kam. Der Arzt ging die Treppen hinauf, der Diener öffnete, grüßte ernst und senkte traurig die linke Hand.
»Wie?« fragte der Arzt mit stockendem Atem. »Komme ich zu spät?«
»Ja, Herr Doktor«, erwiderte der Diener. »Vor einer Viertelstunde ist der gnädige Herr gestorben.« Der Arzt atmete tief auf und trat ins Zimmer. Sein toter Freund lag da, mit schmalen, bläulichen, halb geöffneten Lippen, die Arme über der weißen Decke ausgestreckt. Der dünne Vollbart war zerrauft, in die Stirne, die blass und feucht war, fielen ein paar graue Haarsträhnen. Vom Seidenschirm der elektrischen Lampe, die auf dem Nachtkästchen stand, breitete ein rötlicher Schatten sich über die Polster. Der Arzt betrachtete den Toten. »Wann ist er das letzte Mal in unserem Haus gewesen?«, dachte er. »Ich erinnere mich, es schneite an dem Abend, im vergangenen Winter also. Man hat sich recht selten gesehen in der letzten Zeit.« Von draußen kam ein Geräusch vom Scharren der Pferde. Der Arzt wandte sich von dem Toten ab und sah drüben dünne Äste in die Nachtluft fließen. Der Diener trat ein, und nun erkundigte sich der Arzt, wie alles gekommen sei. Der Diener erzählte dem Arzt eine wohlbekannte Geschichte von plötzlichem Übelbefinden, Atemnot, Herausspringen aus dem Bett, Auf- und Abgehen im Zimmer, Hineineilen zum Schreibtisch und wieder zurückwanken ins Bett, von Durst und Stöhnen, von einem Letzten in die Höhe fahren und hinsinken in die Polster. Der Arzt nickte dazu, und seine rechte Hand hielt die Stirne des Toten berührt. Ein Wagen fuhr vor. Der Arzt trat zum Fenster. Er sah den Kaufmann aussteigen, der einen fragenden Blick zu ihm heraufwarf. Der Arzt senkte unwillkürlich die Hand, wie früher der Diener, der ihn empfangen hatte. Der Kaufmann warf den Kopf zurück, als wollte es nicht glauben. Der Arzt zuckte die Achseln, trat vom Fenster fort und setzte sich plötzlich ermüdet auf einen Sessel zu Füßen des Toten hin. Der Kaufmann trat ein, im offenen gelben Überzieher, legte seinen Hut auf ein kleines Tischchen nahe der Tür und drückte dem Arzte die Hand.
»Das ist ja furchtbar«, sagte er. »Wie ist es denn geschehen?«
Und er starrte den Toten mit misstrauischen Augen an. Der Arzt berichtete, was er wusste, und setzte hinzu, »auch wenn ich zurechtgekommen wäre, so hätte ich nicht helfen können.«
»Denken Sie«, sagte der Kaufmann,
»es sind heute gerade 8 Tage, dass ich ihn zuletzt im Theater gesprochen habe. Ich wollte nachher mit ihm soupieren, aber er hatte wieder eine seiner geheimnisvollen Verabredungen.«
»Hatte er die noch immer?«, fragte der Arzt mit einem trüben Lächeln. Wieder hielt ein Wagen. Der Kaufmann trat ans Fenster. Als er den Dichter aussteigen sah, zog er sich zurück, denn nicht einmal durch eine Miene wollte er der Künder der traurigen Neuigkeit sein. Der Arzt hatte aus seinem Etui eine Zigarette genommen und drehte sie verlegen hin und her. »Es ist eine Gewohnheit aus meiner Spitalzeit«, bemerkte er entschuldigend. »Wenn ich nachts sein Krankenzimmer verließ, das Erste war immer, dass ich mir draußen eine Zigarette anzündete, ob ich nun eine Morphiuminjektion gemacht hatte oder eine Totenbeschau.« »Wissen Sie«, sagte der Kaufmann, »wie lange ich keinen Toten gesehen habe? 14 Jahre, seit mein Vater auf der Bahre lag.« »Und Ihre Frau?« »Meine Frau habe ich wohl in den letzten Augenblicken gesehen, aber nachher nicht mehr.« Der Dichter erschien, reichte den anderen die Hand, einen unsicheren Blick zum Bett gerichtet. Dann trat er entschlossen näher und betrachtete den Leichnam ernst, doch nicht ohne ein verachtungsvolles Zucken der Lippen. »Also er«, sprach es in seinem Sinn. Denn oft hatte er mit der Frage gespielt, wer von seinen näheren Bekannten bestimmt sein mochte, als der Erste den letzten Weg zu gehen. Die Wirtschafterin trat ein, mit Tränen in den Augen sank sie vor dem Bette nieder, schluchzte und faltete die Hände. Der Dichter legte leicht und tröstend die Hand auf ihre Schulter. Der Kaufmann und der Arzt standen am Fenster, die dunkle Frühlingsluft spielte um ihre Stirnen. »Es ist eigentlich sonderbar«, begann der Kaufmann, »dass er um uns alle geschickt hat. Wollte er uns um sein Sterbebett versammelt sehen? Hatte er uns irgendetwas Wichtiges zu sagen?« »Was mich anbelangt«, sagte der Doktor schmerzlich lächelnd, »so wäre es weiter nicht sonderbar, da ich ja Arzt bin. Und Sie«, wandte er sich an den Kaufmann, »waren wohl zuweilen sein geschäftlicher Beirat. So handelte es sich vielleicht um letztwillige Verfügungen, die er Ihnen persönlich anvertrauen wollte.« »Das wäre möglich«, sagte der Kaufmann. Die Wirtschafterin hatte sich entfernt und die Freunde konnten hören, wie sie im Vorzimmer mit dem Diener redete. Der Dichter stand noch immer am Bett und hielt geheimnisvolle Zwiesprache mit dem Toten. »Er«, sagte der Kaufmann leise zum Arzt, »er, glaube ich, war in der letzten Zeit häufiger mit ihm zusammen. Vielleicht wird er uns Aufschluss geben können.« Der Dichter stand regungslos. Er bohrte seine Blicke in die verschlossenen Augen des Toten. Die Hände, die den breitrandigen grauen Hut hielten, hatte er am Rücken gekreuzt. Die beiden anderen Herren wurden ungeduldig. Der Kaufmann trat näher und räusperte. »Vor 3 Tagen, trug der Dichter vor, habe ich einen 2-stündigen Spaziergang mit ihm gemacht, draußen auf den Weinbergen. Wollen Sie wissen, wovon er sprach? Von einer Reise nach Schweden, die er für den Sommer vorhatte. Von der neuen Rembrandt-Mappe, die in London bei Watson herausgekommen ist, und endlich von Santos Dumont. Er gab allerlei mathematisch-physikalische Erörterungen über das lenkbare Luftschiff, die ich ehrlich gestanden nicht vollkommen kapiert habe. Wahrhaftig, er dachte nicht an den Tod. Allerdings dürfte es sich ja so verhalten, dass man in einem gewissen Alter wieder aufhört, an den Tod zu denken.« Der Arzt war ins Nebenzimmer getreten. Hier konnte er es wohl wagen, sich seine Zigarette anzuzünden. Es berührte ihn eigentümlich, gespensterhaft geradezu, als er auf dem Schreibtisch in der bronzenen Schale weiße Asche liegen sah. »Warum bleibe ich eigentlich noch da?«, dachte er, indem er sich auf dem Sessel vor dem Schreibtisch niederließ. »Ich hätte am ehesten das Recht, fortzugehen, da ich doch offenbar nur als Arzt gerufen wurde. Denn mit unserer Freundschaft war es nicht weit her. In meinen Jahren«, dachte er weiter, »ist es für einen Menschen meiner Art wohl überhaupt nicht möglich, mit einem Menschen befreundet zu sein, der keinen Beruf hat, ja, der niemals einen hatte. Wenn er nicht reich gewesen wäre, was hätte er wohl angefangen? Wahrscheinlich hätte er sich der Schriftstellerei ergeben, er war ja sehr geistreich.« Und er erinnerte sich mancher boshaft treffenden Bemerkung des Junggesellen, insbesondere über die Werke ihres gemeinsamen Freundes, des Dichters. Der Dichter und der Kaufmann traten herein. Der Dichter machte ein verletztes Gesicht, als er den Doktor auf dem verwaisten Schreibtischsessel sitzen sah, eine Zigarette in der Hand, die übrigens noch immer nicht angebrannt war. Und er schloss die Tür hinter sich zu. Nun war man hier doch gewissermaßen in einer anderen Welt. »Haben Sie irgendeine Vermutung?«,
fragte der Kaufmann. Inwiefern? Fragte der Dichter zerstreut.
Was ihn veranlasst haben könnte, nach uns zu schicken. Gerade nach uns.
Der Dichter fand es überflüssig, nach einer besonderen Ursache zu forschen. Unser Freund, erklärte er, fühlte eben den Tod herannahen. Und wenn er auch ziemlich einsam lebte, wenigstens in der letzten Zeit, in einer solchen Stunde regt sich in Naturen, die ursprünglich zur Geselligkeit geschaffen sind, wahrscheinlich das Bedürfnis, Menschen um sich zu sehen, die ihnen nahe standen.
Er hatte doch jedenfalls eine Geliebte, bemerkte der Kaufmann.
Geliebte, wiederholte der Dichter und zog die Augenbrauen verächtlich in die Höhe. Jetzt gewahrte der Arzt, dass die mittlere Schreibtischlade halb geöffnet war.
»Ob hier nicht sein Testament liegt«, sagte er.
»Was kümmert uns das?«, meinte der Kaufmann, »zumindest in diesem Augenblick. Übrigens lebt eine Schwester von ihm, verheiratet in London.«
Der Diener trat ein. Er war so frei, sich Ratschläge zu erbitten, wegen der Aufbahrung, des Leichenbegängnisses, der Partezettel. Ein Testament sei wohl seines Wissens beim Notar des gnädigen Herrn hinterlegt, doch ob es Anordnungen über diese Dinge enthielte, sei ihm zweifelhaft.
Der Dichter fand es dumpf und schwül im Zimmer. Er zog die schwere rote Portiere von dem einen Fenster fort und öffnete beide Flügel. Ein breiter, dunkelblauer Streifen Frühlingsnacht floss herein.
Der Arzt fragte den Diener, ob ihm nicht etwa bekannt sei, aus welchem Anlass der Verstorbene nach ihnen habe senden lassen, denn wenn er es recht bedenke, in seiner Eigenschaft als Arzt sei er doch schon jahrelang nicht mehr in dieses Haus gerufen worden.
Der Diener begrüßte die Frage wie eine erwartete, zog ein übergroßes Portefeuille aus seiner Rocktasche, entnahm ihm ein Blatt Papier und berichtete, dass der gnädige Herr schon vor 7 Jahren die Namen der Freunde aufgezeichnet hätte, die er an seinem Sterbebett versammelt wünschte. Also auch wenn der gnädige Herr nicht mehr bei Bewusstsein gewesen wäre, er selbst aus eigener Machtvollkommenheit hätte sich erlaubt, nach den Herren auszusenden.
Der Arzt hatte dem Diener den Zettel aus der Hand genommen und fand 5 Namen aufgeschrieben, außer denen der 3 Anwesenden, den eines vor 2 Jahren verstorbenen Freundes und den eines Unbekannten. Der Diener erläuterte, dass dieser Letztere ein Fabrikant gewesen sei, in dessen Haus der Junggeselle vor 9 oder 10 Jahren verkehrt hatte und dessen Adresse in Verlust und Vergessenheit geraten wäre.
Die Herren sahen einander an, befangen und erregt.
»Wie ist das zu erklären?« fragte der Kaufmann.
»Hatte er die Absicht, eine Rede zu halten in seiner letzten Stunde?«
»Sich selbst, eine Leichenrede«, setzte der Dichter hinzu.
Der Arzt hatte den Blick auf die offene Schreibtischschublade gerichtet und plötzlich, in großen römischen Lettern, starrten ihm von einem Kuvert die 3 Worte entgegen: »An meine Freunde«.
»Oh«, rief er aus, nahm das Kuvert, hielt es in die Höhe und wies es den anderen.
»Dies ist für uns«, wandte er sich an den Diener und deutete ihm durch eine Kopfbewegung an, dass er hier überflüssig sei.
Der Diener ging.
»Für uns«, sagte der Dichter mit weit offenen Augen.
»Es kann doch kein Zweifel sein«, meinte der Arzt, »dass wir berechtigt sind, dies zu eröffnen.«
»Verpflichtet«, sagte der Kaufmann und knöpfte seinen Überzieher zu.
Der Arzt hatte von einer gläsernen Tasse ein Papiermesser genommen, öffnete das Kuvert, legte den Brief hin und setzte den Zwicker auf.
Diesen Augenblick benutzte der Dichter, um das Blatt an sich zu nehmen und zu entfalten.
»Da er für uns alle ist«, bemerkte er leicht und lehnte sich an den Schreibtisch, so dass das Licht des Deckenlüsters über das Papier hinlief.
Neben ihn stellte sich der Kaufmann. Der Arzt blieb sitzen.
»Vielleicht lesen Sie laut«, sagte der Kaufmann.
Der Dichter begann. »An meine Freunde«, er unterbrach sich lächelnd. »Ja, hier steht es noch einmal, meine Herren.« Und mit vorzüglicher Unbefangenheit las er weiter. »Vor einer Viertelstunde ungefähr habe ich meine Seele ausgehaucht. Ihr seid an meinem Totenbett versammelt und bereitet euch vor, gemeinsam diesen Brief zu lesen, wenn er nämlich noch existiert in der Stunde meines Todes«, füge ich hinzu. »Denn es könnte sich ja ereignen, dass wieder eine bessere Regung über mich käme.«
»Wie?«, fragte der Arzt.
»Bessere Regung über mich käme«, wiederholte der Dichter und las weiter, »und dass ich mich entschlösse, diesen Brief zu vernichten, der ja mir nicht den geringsten Nutzen bringt und euch zumindest unangenehme Stunden verursachen dürfte, falls er nicht etwa einem oder dem anderen von euch geradezu das Leben vergiftet.«
»Leben vergiftet?« wiederholte fragend der Arzt und wischte die Gläser seines Zwickers.
»Rascher«, sagte der Kaufmann mit belegter Stimme.
Der Dichter las weiter.
»Und ich frage mich, was ist das für eine seltsame Laune, die mich heute an den Schreibtisch treibt und mich Worte niederschreiben lässt, deren Wirkung ich ja doch nicht mehr auf euren Mienen werde lesen können. Und wenn ich's auch könnte, das Vergnügen wäre zu mäßig, um als Entschuldigung gelten zu dürfen für die fabelhafte Gemeinheit, der ich mich soeben, und zwar mit dem Gefühle herzlichsten Behagens, schuldig mache.«
»Ho!« rief der Arzt mit einer Stimme, die er an sich nicht kannte.
Der Dichter warf dem Arzt einen hastig bösen Blick zu und las weiter, schneller und tonloser als früher.
»Ja, Laune ist es, nichts anderes, denn im Grunde habe ich gar nichts gegen euch, hab euch sogar alle recht gern, in meiner, wie ihr mich in eurer Weise. Ich achte euch nicht einmal gering, und wenn ich eurer manchmal gespottet habe, so hab ich euch doch nie verhöhnt, nicht einmal, ja am allerwenigsten in den Stunden, von denen in euch allen sogleich die lebhaftesten und peinlichsten Vorstellungen sich entwickeln werden. Woher also diese Laune? Ist sie vielleicht doch aus einer tiefen und im Grunde edlen Lust geboren, nicht mit allzu viel Lügen aus der Welt zu gehen? Ich könnte mir's einbilden, wenn ich auch nur ein einziges Mal die leiseste Ahnung von dem verspürt hätte, was die Menschen Reue nennen.«
»Lesen Sie doch endlich den Schluss!« befahl der Arzt mit seiner neuen Stimme.
Der Kaufmann nahm dem Dichter, der eine Art Lähmung in seine Finger kriechen fühlte, den Brief einfach fort, ließ die Augen rasch nach unten fahren und las die Worte:
»Es war ein Verhängnis, meine Lieben, und ich kann's nicht ändern. Alle eure Frauen habe ich gehabt. Alle.«
Der Kaufmann hielt plötzlich inne und blätterte zurück.
»Was haben Sie?« fragte der Arzt.
»Der Brief ist vor 9 Jahren geschrieben«, sagte der Kaufmann.
»Weiter«, befahl der Dichter.
Der Kaufmann las.
»Es waren natürlich sehr verschiedene Arten von Beziehungen. Mit der einen lebte ich beinahe wie in einer Ehe durch viele Monate. Mit der anderen war es ungefähr das, was man ein tolles Abenteuer zu nennen pflegt. Mit der dritten kam es gar so weit, dass ich mit ihr gemeinsam in den Tod gehen wollte. Die vierte habe ich die Treppe hinuntergeworfen, weil sie mich mit einem anderen betrog. Und eine war meine Geliebte nur ein einziges Mal. Atmet ihr alle zugleich auf, meine Teuren? Tut es nicht. Es war vielleicht die schönste Stunde meines und ihres Lebens. So, meine Freunde, mehr habe ich euch nicht zu sagen. Nun falte ich dieses Papier zusammen, lege es in meinen Schreibtisch, und hier mag es warten, bis ich es in einer anderen Laune vernichte oder bis es euch übergeben wird in der Stunde, da ich auf meinem Totenbette liege. Lebt wohl.«
Der Arzt nahm dem Kaufmann den Brief aus der Hand, las ihn anscheinend aufmerksam vom Anfang bis zum Ende. Dann sah er zum Kaufmann auf, der mit verschränkten Armen dastand und wie höhnisch zu ihm heruntersah.
»Wenn Ihre Frau auch im vorigen Jahre gestorben ist«, sagte der Arzt ruhig, »deswegen bleibt es doch wahr.«
Der Dichter ging im Zimmer auf und ab, warf einige Male den Kopf hin und her wie in einem Krampf. Plötzlich zischte er zwischen den Zähnen hervor: »Kanaille!« und blickte dem Worte nach wie einem Ding, das in der Luft zerfloss. Er versuchte, sich das Bild des jungen Wesens zurückzurufen, das er einst als Gattin in den Armen gehalten. Andere Frauenbilder tauchten auf, oft erinnerte und vergessen geglaubte. Gerade das Erwünschte zwang er nicht hervor. Denn seiner Gattin Leib war welk und ohne Duft für ihn. Und allzu lange war es her, dass sie aufgehört hatte, ihm die Geliebte zu bedeuten. Doch anderes war sie ihm geworden, mehr und edleres. Eine Freundin, eine Gefährtin. Voll Stolz auf seine Erfolge, voll Mitgefühl für seine Enttäuschungen, voll Einsicht in sein tiefstes Wesen. Es erschien ihm gar nicht unmöglich, dass der alte Junggeselle in seiner Bosheit nichts anderes versucht hatte, als ihm, dem insgeheim beneideten Freunde, die Kameradin zu nehmen. Denn all jene anderen Dinge,
Was hatten sie im Grunde zu bedeuten? Er gedachte gewisser Abenteuer aus vergangener und naher Zeit, die ihm in seinem reichen Künstlerleben nicht erspart geblieben waren und über die seine Gattin hinweggelächelt oder geweint hatte. Wo war dies heute alles hin? So verblasst wie jene ferne Stunde, da seine Gattin sich in die Arme eines nichtigen Menschen geworfen, ohne Überlegung, ohne Besinnung vielleicht. So ausgelöscht beinahe, wie die Erinnerung dieser selben Stunde in dem toten Haupt, das da drinnen auf qualvoll zerknülltem Polster ruhte. Ob es nicht sogar Lüge war, was in dem Testament geschrieben stand? Die letzte Rache des armseligen Alltagsmenschen, der sich zu ewigem Vergessen bestimmt wusste, an dem erlesenen Manne, über dessen Werke dem Tode keine Macht gegeben war? Das hatte manche Wahrscheinlichkeit für sich. Aber wenn es selbst Wahrheit war, kleinliche Rache blieb es doch und eine missglückte in jedem Fall. Der Arzt starrte auf das Blatt Papier, das vor ihm lag, und er dachte an die alternde, milde, ja gütige Frau, die jetzt zu Hause schlief. Auch an seine drei Kinder dachte er, den Ältesten, der heuer sein Freiwilligenjahr abdiente, die große Tochter, die mit einem Advokaten verlobt war, und die Jüngste, die so anmutig und reizvoll war, dass ein berühmter Künstler neulich erst auf einem Balle gebeten hatte, sie malen zu dürfen. Er dachte an sein behagliches Heim, und alles das, was ihm aus dem Brief des Toten entgegenströmte, schien ihm nicht so sehr unwahr, als vielmehr von einer rätselhaften, ja erhabenen Unwichtigkeit. Er hatte kaum die Empfindung, dass er in diesem Augenblicke etwas Neues erfahren hatte. Eine seltsame Epoche seines Daseins kam ihm ins Gedächtnis, die 14 oder 15 Jahre weit zurücklag, da ihn gewisse Unannehmlichkeiten in seiner ärztlichen Laufbahn betroffen und er, verdrossen und endlich bis zur Verwirrung aufgebracht, den Plan gefasst hatte, die Stadt, seine Frau, seine Familie zu verlassen. Zugleich hatte er damals begonnen, eine Art von wüster, leichtfertiger Existenz zu führen, in die ein sonderbares, hysterisches Frauenzimmer hineingespielt hatte, das sich später wegen eines anderen Liebhabers umbrachte. Wie sein Leben nachher allmählich wieder in die frühere Bahn eingelaufen war, daran vermochte er sich überhaupt nicht mehr zu erinnern. Aber in jener bösen Epoche, die wieder vergangen war, wie sie gekommen, einer Krankheit ähnlich, damals musste es geschehen sein, dass seine Frau ihn betrogen hatte. Ja, gewiss verhielt es sich so. Und es war ihm ganz klar, dass er es eigentlich immer gewusst hatte. War sie nicht einmal nahe daran gewesen, ihm die Sache zu gestehen? Hatte sie nicht Andeutungen gemacht? Vor 13 oder 14 Jahren? Bei welcher Gelegenheit nur? War es nicht einmal im Sommer gewesen, auf einer Ferienreise, spät abends auf einer Hotelterrasse? Vergebens sann er den verhallten Worten nach. Der Kaufmann stand am Fenster und sah in die milde weiße Nacht. Er hatte den festen Willen, sich seiner toten Gattin zu erinnern. Aber so sehr er seine inneren Sinne bemühte, anfangs sah er immer nur sich selbst im Licht eines grauen Morgens zwischen den Pfosten einer ausgehängten Türe stehen, in schwarzem Anzug, teilnahmsvolle Händedrücke empfangen und erwidern, und hatte einen faden Geruch von Karbol und Blumen in der Nase. Erst allmählich gelang es ihm, sich das Bild seiner Gattin ins Gedächtnis zurückzurufen. Doch war es zuerst nichts als das Bild eines Bildes. Denn er sah nur das große, goldgerahmte Porträt, das daheim im Salon über dem Klavier hing und eine stolze Dame von 30 Jahren in Balltoilette vorstellte. Dann erst erschien sie ihm selbst, als junges Mädchen, das vor beinahe 25 Jahren blass und schüchtern seine Werbung entgegengenommen hatte. Dann tauchte die Erscheinung einer blühenden Frau vor ihm auf, die neben ihm in der Loge gethront hatte, den Blick auf die Bühne gerichtet und innerlich fern. Dann erinnerte er sich eines sehnsüchtigen Weibes, das ihn mit unerwarteter Glut empfangen hatte, wenn er von einer langen Reise zurückgekehrt war. Gleich darauf gedachte er einer nervösen, weinerlichen Person mit grünlich-matten Augen, die ihm seine Tage durch allerlei schlimme Laune vergällt hatte. Dann wieder zeigte sich in hellem Morgenkleid eine geängstigte, zärtliche Mutter, die an eines kranken Kindes Bette wachte, das auch hatte sterben müssen.
Endlich sah er ein bleiches Wesen daliegen, mit schmerzlich heruntergezogenen Mundwinkeln, kühlen Schweißtropfen auf der Stirn, in einem von Äthergeruch erfüllten Raum, das seine Seele mit quälendem Mitleid erfüllt hatte. Er wusste, dass alle diese Bilder und noch 100 andere, die nun unbegreiflich rasch an seinem inneren Auge vorüberflogen, ein und dasselbe Geschöpf vorstellten, das man vor 2 Jahren ins Grab gesenkt, das er beweint und nach dessen Tod er sich erlöst gefühlt hatte. Es war ihm, als müsste er aus all den Bildern sich eines wählen, um zu einem unsicheren Gefühl zu gelangen, denn nun flatterten Beschämung und Zorn suchend ins Leere. Unentschlossen stand er da und betrachtete die Häuser drüben in den Gärten, die gelblich und rötlich im Mondschein schwammen und nur blass gemalte Wände schienen, hinter denen Luft war. »Gute Nacht«, sagte der Arzt und erhob sich. Der Kaufmann wandte sich um. »Ich habe hier auch nichts mehr zu tun.« Der Dichter hatte den Brief an sich genommen, ihn unbemerkt in seine Rocktasche gesteckt und öffnete nun die Tür ins Nebenzimmer. Langsam trat er an das Totenbett und die anderen sahen ihn, wie er stumm auf den Leichnam niederblickte, die Hände auf dem Rücken. Dann entfernten sie sich. Im Vorzimmer sagte der Kaufmann zum Diener, »Was das Begräbnis anbelangt, so wäre es ja doch möglich, dass das Testament beim Notar nähere Bestimmungen enthielte.« »Und vergessen Sie nicht«, fügte der Arzt hinzu, »an die Schwester des gnädigen Herrn nach London zu telegrafieren.« »Gewiss nicht«, erwiderte der Diener, indem er den Herrn die Tür öffnete. Auf der Treppe noch holte sie der Dichter ein. »Ich kann Sie beide mitnehmen«, sagte der Arzt, den sein Wagen erwartete. »Danke«, sagte der Kaufmann. »Ich gehe zu Fuß.« Er drückte den beiden die Hände, spazierte die Straße hinab, der Stadt zu und ließ die Milde der Nacht um sich sein. Der Dichter stieg mit dem Arzt in den Wagen. In den Gärten begannen die Vögel zu singen. Der Wagen fuhr an dem Kaufmann vorbei, die 3 Herren lüfteten jeder den Hut, höflich und ironisch, alle mit den gleichen Gesichtern. »Wird man bald wieder etwas von Ihnen auf dem Theater zu sehen bekommen?«, fragte der Arzt den Dichter mit seiner alten Stimme. Dieser erzählte von den außerordentlichen Schwierigkeiten, die sich der Aufführung seines neuesten Dramas entgegenstellten, das freilich, wie er gestehen müsse, kaum erhörte Angriffe auf alles Mögliche enthielte, was den Menschen angeblich heilig sei. Der Arzt nickte und hörte nicht zu. Auch der Dichter tat es nicht, denn die oft gefügten Sätze kamen längst wie auswendig gelernt von seinen Lippen. Vor dem Hause des Arztes stiegen beide Herren aus und der Wagen fuhr davon. Der Arzt klingelte. Beide standen und schwiegen. Als die Schritte des Hausmeisters nahten, sagte der Dichter, »Gute Nacht, lieber Doktor.« Und dann mit einem Zucken der Nasenflügel, langsam, »Ich werde es übrigens der meinen auch nicht sagen.« Der Arzt sah an ihm vorbei und lächelte süß. Das Tor wurde geöffnet, sie drückten einander die Hand, der Arzt verschwand im Flur, das Tor fiel zu. Der Dichter ging. Er griff in seine Brusttasche. Ja, das Blatt war da. Wohl verwahrt und versiegelt sollte es die Gattin in seinem Nachlass finden. Und mit der seltenen Einbildungskraft, die ihm nun einmal eigen war, hörte er sie schon an seinem Grabe flüstern: »Du edler, großer«.